Heute kommt der Abschied. Der Abschied vom Paradies. Die letzten beiden Heaven-Gottesdienste sind wir wieder ganz von vorne angefangen. Ganz von vorne in der Bibel, dort, wo sie vom Anfang von allem berichtet. Und zwar tut sie das nicht unbedingt als naturwissenschaftliches Buch. Ich denke, da gibt es mittlerweile bessere Veröffentlichungen als die Bibel. Sondern sie tut das als ein Buch, das immer hinter das Sichtbare guckt. Also die Bibel möchte nicht das Wie erklären, also wie ist alles entstanden, sondern das Warum. Warum sind wir hier? Warum ist das alles hier ins Bild gesetzt? Und damit reicht sie eben doch wieder viel weiter als jedes naturwissenschaftliche Buch, weil Gott uns wollte, darum sind wir hier. Und im zweiten Teil unserer Schöpfungstrilogie ging es letztes Mal dann um die erste Love Story der Weltgeschichte. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Tja, und dann schuf Gott eben nicht nur die Frau, sondern er schuf die Ehe gleich mit. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein, so steht es da. So definiert die Bibel die Ehe. Alle für die Ehe oder Ehe für alle? Das war die interessante Frage letztes Mal und wer will, kann die Predigt dazu auf unserer Homepage nochmal nachhören, aber wie gesagt, leider mit ein paar Handygeräuschen. Ja, und heute, im letzten Teil dieser Paradiesreihe, wird es nochmal richtig ernst. Bodo hat eben schon so ein paar Hinweise gegeben, denn plötzlich läuft dort etwas ganz schief. Die heile Welt, die in den allerersten zwei Kapiteln der Bibel so bildhaft beschrieben wird, die bekommt da erste Risse. Und sie geht dann tatsächlich ganz verloren. Und wieder beschreibt die Bibel nicht nur den Zerbruch dieser ersten Idee Gottes, sondern sie guckt hinter die Fassade und legt offen, warum es eigentlich dazu kam. Warum leben wir heute eigentlich nicht mehr im Paradies? Tun wir offensichtlich nicht. Warum ist bisher jede Ideologie, jedes politische System, das sich der Wiedererschaffung des Paradieses verschrieben hat, gnadenlos gescheitert? Hat das etwas mit dem Sündenfall zu tun? Können wir das nicht alleine? Ich finde es absolut ehrlich, dass sich die Bibel schon gleich am Anfang mit diesem Problem befasst. Wir lesen den Text gleich mal gemeinsam in drei Abschnitten. Wir starten mit den ersten sieben Versen. Du kannst schon mal den ersten Text an die Wand werfen, da ist er schon. Also wir sind immer noch im Paradies, aber jetzt tauchen dort die ersten Schatten auf. Ich lese mal hier mit. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, es nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sehen und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und der aß auch. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Also es ging nicht lange gut mit diesen zwei Bäumen im Garten, hatten wir beim ersten Mal besprochen, diese Bäume der Entscheidung. Ganze sieben Verse hat es gedauert und dann wurde das Licht im Paradies dunkel. Sie können sich nicht mehr zeigen, so wie sie sind. Sie müssen sich Schurze machen. Sie müssen sich plötzlich schützen im Paradies. Aber wovor eigentlich? Es hat sich doch eigentlich nichts geändert. Die beiden befanden sich immer noch am schönsten Ort der Welt. Sie waren gesund und munter und auch sonst gab es keinen Grund zur Sorge. Trotzdem war es plötzlich anders. Denn sie hatten etwas verloren. Sie hatten ihr Vertrauen verloren und wahrscheinlich noch wichtiger ihre Unschuld. Und das war schade. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von dem Baum, von allen Bäumen im Garten. So beginnt die Schlange ihren Versuch. den Versuch nämlich, die Menschen auf ihre Seite zu ziehen. Natürlich ist ihre Behauptung nicht wahr, aber das spielte für die Schlange offensichtlich keine Rolle, denn sie hatte höhere Ziele als bloß die Wahrheit. Und als Eva dagegen hält und sagt, dass es nur ein Baum wäre, von dem sie nicht essen dürfen, von den anderen aber sehr wohl, da legt die Schlange einfach nach. Wenn ihr mir vertraut, sagt sie, dann geht es euch besser. Dann werdet ihr am Ende sogar sein wie Gott. Wieder eine Lüge, aber wieder eine mit einem winzigen Quäntchen Wahrheit drin. Und das macht sie so gefährlich. Denn genau damit zieht sie Eva Stück für Stück auf ihre Seite. Denn vielleicht war ja im Paradies wirklich nicht alles perfekt. Vielleicht gab es tatsächlich das ein oder andere Defizit. Aber die Schlange sucht genau diese Punkte raus und macht sie sich zunutze, denn die Menschen sollen ihr folgen und nicht mehr Gott. Ja, und wisst ihr, was die Schlange da eigentlich macht? Sie tut ja etwas ganz Modernes, etwas leider Zeitloses. Sie betreibt Populismus pur. Populismus der allerfeinsten Reinkultur. Mit Halbwahrheiten, mit überzogenen Versprechungen und mit dem Hebel immer genau in einer subtilen, nebulösen Unzufriedenheit ihrer Zuhörer. Ja, und Adam und Eva besaßen vermutlich keine große politische Erfahrung. Sie hatten noch offensichtlich an keiner Bundestagswahl teilgenommen oder Landtagswahl. Sie hatten also nicht gelernt, dass man Aussagen, die einem das Blaue vom Himmel versprechen, lieber erstmal prüfen sollte, bevor man ihnen glaubt. Und so fallen sie auf diesen Populismus der Schlange rein. Und wir tun es manchmal immer noch. Sollte Gott gesagt haben. In Ungarn heißt das gerade beim Herrn Orban, sollte Juncker gesagt haben, der Kommissionspräsident. Und dann werden Plakate geklebt, auf denen alles draufsteht, nur nicht die Wahrheit. Auf denen Unzufriedenheit geschürt wird, ein Schuldiger benannt wird, nur um selbst besser dazustehen und vielleicht die nächste Wahl zu gewinnen, also um die Herrschaft zu behalten. Genau wie die Schlange. Und der Ansatzpunkt dafür sind meistens Defizite, die auch tatsächlich vorhanden sind. Und das macht die Sache so linkisch, so gefährlich. Wir sind da alle verführbar. Oder in Großbritannien. Da hat es ein ganzes Volk getroffen. Populismus pur. Als ob man außerhalb einer starken Gemeinschaft irgendetwas besser werden könnte. Und trotzdem hat die Mehrheit gegen die EU gestimmt und jetzt kriegen sie es natürlich nicht hin. Weil nämlich Stück für Stück ans Licht kommt, dass diese wahnsinnigen Versprechungen sich in Luft auflösen. Wenn die Unternehmen reihenweise abwandern, wenn das britische Pfund an Wert verliert und wenn plötzlich wieder Grenzen da sind, die junge Generation überhaupt nicht kannte, dann stimmt da was nicht. Trotzdem locken die Populisten dort weiter mit überzogenen Versprechungen. Wir werden endlich wieder unser Herr sein. Das ist das Hauptargument von denen. Hat die Schlange auch gesagt, ihr werdet sein wie Gott, euer eigener Herr. Wirklich? Ja, diese Paradiesgeschichte, die wiederholt sich immer und immer wieder, weil wir Menschen für so etwas leider anfällig sind. Aber weil diese Geschichte in der Bibel steht, hat sie auch etwas mit Gott zu tun. Er lässt sich nämlich nicht so einfach ausboten, er bleibt im Spiel. Und wir gucken mal, wie das weitergeht. Wir lesen mal den nächsten Teil, ab Vers 8. Und Adam und Eva hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, Adam, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin ja nackt, darum verstecke ich mich. Und Gott sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen, dein Leben lang. Wohlgemerkt, wir sind immer noch im Paradies. Die Stimmung war richtig schlecht dort, ne? Im Garten Eden. Denn plötzlich wächst in diesem Garten nicht mehr nur wundervolle Flora und Fauna, auf einmal wächst dort Angst und Furcht und vor allen Dingen wächst dort die Gottesferne, der Abstand zu Gott. Wer sein will wie Gott, der kann Gott tatsächlich nicht mehr gebrauchen. Und so steht er in der Gefahr, Gott loszuwerden. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, um noch einmal darauf zurückzukommen, dass die populistischen Parteien sich zwar gerne auf christliche Werte beziehen, vor allem um sich irgendwie abgrenzen zu können gegen andere, aber ihre vordersten Protagonisten wirken auf mich oft kalt und lieblos, so als hätten sie Gott tatsächlich verloren. Und in dieser Gefahr stehen Adam und Eva hier auch. Sie verstecken sich. Sie wollen Abstand halten zu Gott. Sie beschuldigen sich gegenseitig. Und sie schämen sich. Da ist nicht mehr viel zu sehen von dieser besseren Welt, vom großen Glück, vom Sein wie Gott. Alles Lüge. Statt Macht und Reichtum war da bloß noch Angst und Furcht. Denn wo die Wahrheit geht, da geht meistens auch Gott. Ihr wisst es ja vielleicht, wir haben ja jetzt die Passionszeit. Das heißt, wir bereiten uns als christliche Kirchen irgendwie auf diesen Karfreitag vor, auf das Gedenken an die Kreuzigung Jesu. Und unsere Landeskirche gibt da jedes Jahr ein Motto raus. Und das Motto dieses Jahr heißt 7 Wochen ehrlich. Ha, 7 Wochen nicht lügen. 7 Wochen bei der Wahrheit bleiben. Torben, du hast mal im KV, glaube ich, einen schönen Antrag dazu gehalten. Gefiel mir. Und das ist nämlich wirklich nicht einfach. 7 Wochen keine Notlügen. Boah, 7 Stunden, okay. Ah, ein Tag. Aber 7 Wochen? Das wird schwierig. Aber das Motto heißt so, also nach Möglichkeit auch auf Lügen zu verzichten. Denn Lügen haben kurze Beine, aber sie haben einen ganz langen Stammbaum. Und dieser Stammbaum, der reicht hier von Eva über Adam bis zur Schlange. Und eigentlich war ja Gott selbst schuld. Er hat die Schlange schließlich gemacht. Ja, das ist das Spielchen. Und 7 Wochen ehrlich, das hätte Adam und Eva hier auch geholfen, aber es war jetzt zu spät, diese Lüge, diese Schuld war passiert und sie war leider auch nicht wieder rückgängig zu machen. So, und jetzt kommt Gott ins Spiel, und jetzt kommt diese Frage. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Gott kommt ins Spiel. Er lässt sich nicht einfach ausboten, er bleibt dran. Und so wie er hier Adam und Eva sucht, genauso sucht Gott auch uns. Immer wieder. Und nicht nur uns, er sucht auch unsere Kinder. Er sucht die, die wir lieben, weil er ganz gerne mit uns zu tun hat, Gemeinschaft mit uns sucht. Manchmal denken wir vielleicht, dass jetzt gerade der total falsche Zeitpunkt ist, um zu beten. Also um ein Treffen mit Gott zu arrangieren, nenne ich das mal so. Weil wir gerade in einer dummen Lage sind, weil wir vielleicht beschämt über uns selbst sind und dann kommt Gottes Stimme durch unseren Garten und sagt, hey, wo bist du? Hey Wolfgang, wo bist du jetzt? Also Gott bleibt Herr dieser Geschichte und wenn wir das wollen, dann bleibt er auch Herr unserer Geschichte. Er lässt sich nicht einfach so durch unsere Fehler abschütteln. Das finde ich gut. Wir lesen den letzten Teil. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch vom Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Jetzt sind sie draußen. Und sie müssen auch draußen bleiben. Sünde bleibt selten folgenlos. Sie tut weh, nicht nur mir, nicht nur anderen, sondern auch Gott. Und trotzdem kümmert dieser Gott sich liebevoll um die beiden und macht ihnen aus Fellen richtige Kleidung. Aber der Rückweg in diesen wunderbaren Garten bleibt von nun an versperrt. Habt ihr mitbekommen, warum? Was ist der eigentliche Grund? Dieses Apfelessen weiß der gar nicht, wenn es ein Apfel war. Vielleicht hat es auch eine Birne. Vers 22, kannst du einmal anmachen, Friedrich? Vers 22, genau, ihr habt eigentlich recht. Das ewige Leben passt nicht mehr zu uns. Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten. Danke. Also Gott schickt den Menschen aus dem Paradies, damit sie nicht mehr vom Baum des Lebens essen können. Das ist hart. Denn würden sie das machen, dann würden sie als sündige Menschen ewig leben. Aber Gott will die Sünde nicht verewigen. Sie hat in seiner Welt einfach keinen Platz. Darum müssen die beiden gehen. Sie hatten nicht die Zuneigung Gottes verloren. Sie waren weiterhin seine geliebten Kinder. Aber ihre Abkehr von Gott, ihre selbstgewählte Schuld, machte ein Bleiben unmöglich. Darum müssen sie da raus. Aber es ist nicht dabei geblieben, Gott sei Dank. Eigentlich sind wir Menschen ja für das Paradies gemacht. Wir haben eine Ahnung vom Perfekten. Und wir wissen ziemlich genau, was gut und böse ist. Denn wir sind Gottes Ebenbild, wir sind sein Gegenüber, wir sind seine geliebten Kinder. Wir haben was gelesen im ersten Teil, Gott hat uns seinen eigenen göttlichen Atem eingehaucht. Das heißt, wir sind ganz in echt ein Teil von ihm. Und er will nichts lieber als die Gemeinschaft mit uns. Und darum schickte er Jesus. Da ist Jesus Gottes zweiter Versuch. Und er schickte ihn auf die Erde nicht, weil wir so lieb sind, sondern weil er uns so liebt. Ja, und mit Jesus Christus hört tatsächlich dieser alttestamentarische Zusammenhang zwischen Schuld und Sühne auf. Lügen haben weiterhin kurze Beine und einen langen Stammbaum, aber wir müssen nicht mehr ihre Kinder werden. Wir müssen uns nicht mehr gegenseitig verpfeifen, wir können uns vergeben. Wir müssen uns nicht mehr vor Gott verstecken, sondern wir dürfen uns von ihm finden lassen. Und wir müssen nicht mehr sein wie Gott, sondern Gott will sein wie wir. Unser Freund, unser Heiland, unser Helfer und unser Erlöser. Wisst ihr, als Jesus an diesem Kreuz hing, was hier auch steht, als an einem von diesen Kreuzen hing, da bat ihn der Mensch, der neben ihm gekreuzigt wurde, um Vergebung. Und Jesus sagte zu ihm diesen einen Satz: Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also Jesus kennt den Weg zurück. Er will nicht die Sünde verewigen, sondern uns. Und wenn wir ihm folgen, immer wieder neu, dann müssen wir nicht auf plumpe Demagogie hereinfallen, sondern wir können Gottes Stimme suchen und auch andere vielleicht sogar mitnehmen auf diesem schönen Weg. Ja, darum treffen wir uns hier als eine Gemeinde, um uns immer wieder abgleichen zu lassen mit dem, was Gott für uns vorhat. Denn er hat uns geschaffen, er hat uns begeistert und seiner Liebe dürfen wir alle vertrauen. Das ist gut für uns, das ist auch gut für unsere Familien. Und dieser Blick auf unseren Herrn und Heiland ist am Ende auch gut für eine manchmal ziemlich schwierige Welt. Amen.